Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Susanne Durwig, guten Abend. Sexuelle, körperlich motivierte Übergriffe in der Kulturwelt, die nehmen zu. Das belegen aktuelle Zahlen und wir sprechen darüber. Die sexuellen Straftaten des verstorbenen Finanzmoguls Jeffrey Epstein, die sind Teil einer politischen Kunstaktion in Washington. Und das niederländische Staatsballett, das zeigt Meister der Bewegung. Antoni Gaudí, der war ein Meister der Baukunst. Der katalanische Architekt, der wäre heute 100 Jahre alt geworden. Und die von ihm mitgebaute, gestaltete Kirche Sagrada Familia, die wird zur Feier des Tages vom Papst geweiht. Und Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der ist ebenfalls vor Ort in Barcelona. Ist die Begeisterung für die Kirche, die inzwischen auch gerne als Hintergrundbild für Instagram dient, gerechtfertigt? Darüber habe ich mit der Architekturhistorikerin Christiane Weber von der Universität Stuttgart gesprochen und sie zunächst gefragt, ob sie den Wirbel um das Bauwerk nachvollziehen kann.
Aus der Perspektive der Architekturgeschichte eher nicht. Es ist ein sehr spektakuläres Bauwerk. Ich würde sagen, es passt eher in die Kategorie Neuschwanstein. Aber auch da hat ja die Architekturgeschichte mittlerweile eine andere Ansicht und sieht es eben auch als Denkmal seiner Zeit an.
Sie sagen gerade Neuschwanstein. Beziehen Sie sich da auch so ein bisschen auf den Stil, diese Ornamentik? Die ist ja bei vielen Architekturliebhabern, Kritikerinnen nicht immer so auf Wohlwollen gestoßen. Entspricht diese Fassade, diese Optik heute dem Zeitgeist oder gerade wieder vielleicht?
Vielleicht eher als in den 1920er bis 1970er Jahren, weil die Modernen, allen voran Walter Gropius, haben das massiv abgelehnt. Die hatten den Stil der internationalen Moderne im Kopf und da war natürlich diese Form, die sich aus der Gotik generieren und auch so eine Mischung sind mit Jugendstil, nicht so beliebt. Schon in den 1980er Jahren hat sich das geändert. Frei Otto hat sehr stark auf dieses Werk von Antoni Gaudí referiert und hat auch die Formfindungsmethoden für seine natürlichen Konstruktionen herangezogen, hat sogar das Modell, das verloren war, das Antoni Gaudí zur Formfindung so ein Hängemodell konstruiert hatte, hat er nachbauen lassen. Also insofern, es hat sich da schon geändert und ja, vielleicht ist auch heute dieser Stil wieder deutlich akzeptierbarer als vor 100 Jahren.
Frei Otto, für alle, die es vielleicht nicht wissen, das ist beispielsweise derjenige, der das Münchner Olympiastadion mitentworfen hat. Schwingen da Anklänge an Gaudí mit bei der Dachkonstruktion?
Eher in der Idee, die mit möglichst wenig Material eine optimale Tragkonstruktion, Tragstruktur zu entwickeln, eben diese natürlichen Formen, die sich in so Selbstfindungsprozessen auch in der Natur finden. Diese Idee steht auf jeden Fall dahinter und die hat ja auch Gaudí schon verfolgt, der eben mit diesen hyperbolischen Paraboloiden, schweres Wort, aber eben selbsttragende Strukturen zur Anwendung bringen wollte.
Im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte kann man ja fast schon sagen, bei der Sagrada Familia, da haben sich viele Anforderungen eben auch technische Standards gewandelt. War oder ist dieser Entwurf von Antoni Gaudí schon immer auch eine technische Meisterleistung gewesen?
Also ich würde sagen, ingenieurtechnisch ja, weil diese Idee, möglichst optimierte Formen zur Lastabtragung zu schaffen, die eben jetzt nicht auf Biegung beansprucht sind, sondern wirklich nur auf Druck, das ist in der Gotik irgendwie auch schon vorweggenommen. Das ist immer noch aktuell und, glaube ich, sehr modern. Die ornamentale Ausgestaltung ist natürlich dann eine andere Sache, die steht tatsächlich in seiner Zeit. Der Entwurf hat sich ja auch über die Jahrhunderte etwas verändert, auch durch die Nachfolge, aber man hat immer wieder versucht, die Ursprungsidee natürlich von Gaudí weiterzuführen.
Was halten Sie von so Vergleichen, wenn es jetzt heißt, die Sagrada Familia ist das Taj Mahal Europas? Werden solche Begriffe dem Bauwerk tatsächlich gerecht?
Schwierig. Würde ich jetzt nicht so sehen. Ich denke, gerade für Barcelona, die ja auch dieses ganze Werk von Gaudí als UNESCO-Weltkulturerbe sehen oder steht unter Schutz. Da wurde die Sagrada Familia auch integriert. Also es steht sicher für diesen Stil der katalanischen Schule zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Aber ob man das jetzt als das Bauwerk für Europa sehen könnte, wird da eher sowas wie Notre Dame sehen. nicht so sehr die Sagrada Familia. Aber es ist natürlich ein Anziehungspunkt für Touristen aus aller Welt, die diese spektakulären Konstruktionen, und es sind wirklich tolle Räume, die dadurch entstehen, ja, dann auch sehen wollen.
Ja, spektakuläre Räume, an denen immer noch weiter gebaut wird. Die Architekturhistorikerin Christiane Weber von der Universität Stuttgart zur Sagrada Familia der katalanischen Kirche, die heute zum 100. Geburtstag ihres Erbauers Antoni Gaudí groß gefeiert wird. Und nicht nur in Barcelona, wo die Sagrada Familia steht, wird gefeiert, sondern auch in Amsterdam. Und zwar die Meister der Bewegung. So heißt das Programm, das gestern Abend aufgeführt wurde. Es ist die letzte Premiere des Ballettdirektors Ted Branson. Seine Leitung des Het Nationale Ballett geht mit dieser Spielzeit zu Ende. Die nächsten Generationen zu fördern, das ist ihm immer ein Anliegen gewesen. Seine letzte Premiere, die zeigt aber jetzt frühere Hauschoreografen und eine europäische Erstaufführung des aktuellen Choreographer in Residence, Alexei Radmanski. Der hat zusammen mit zwei anderen den Abend gestaltet und Wiebke Hüster, die blickte zunächst auf die Arbeit des Briten David Dawson.
Bevor seine internationale Karriere als freischaffender Choreograf so richtig begann, arbeitete der Brite David Dawson von 2004 bis 2006 als Hauschoreograf beim niederländischen Nationalballett. Die Verbindung zwischen ihm und dem Ensemble, dessen Direktor Ted Branson damals gerade ein Jahr zuvor geworden war, ist in den letzten 20 Jahren nie abgerissen. 2015 entstand das jetzt wieder aufgenommene Stück Empire Noir, Reich der Dunkelheit, zu einer Auftragskomposition von Greg Haynes. Er und Dawson ließen damals Komposition und Tanz in enger Zusammenarbeit entstehen. Die düstere Atmosphäre der Choreografie und Ausstattung mit ihren schwarzen Kostümen sollte die Musik reflektieren, eine Welt voller Spannung und Gefahr entwerfen, enigmatisch alle Bedeutung in der Schwebe haltend. So beschreibt es David Dawson rückblickend anlässlich der Wiederaufnahme. Frühe Einflüsse des Minimalismus von Philip Glass hört man in der Musik noch heraus, aber auch Techno und House Music, also doch etwas Drama. Der künstliche, mit einem abstrakten, torähnlichen Architekturelement spannungsvoll aufgeladene Bühnenraum sollte die Energien des Theaters mit denen des Clubs zusammenbringen. Handwerklich Spitzentanz perfekt und sich an die Musik schmiegend, überträgt sich dennoch das Gefühl, ein dunkles Reich zu betreten, nicht wirklich. Es ist mehr postneoklassische Routine. Zwischen diesem Eröffnungsstück des Abends und seinem abschließenden Ballett der Uraufführung Refraction bestehen Ähnlichkeiten hinsichtlich ihrer Konventionalität und ihrem unterhalb fühlbarer Temperaturen bleibenden lauen Beziehungswetter. Dawson ist im Vergleich zu Christoph Pastor, dem Älteren, musikalisch anpassungsfähiger. In beiden Gruppenstücken füllt ein großes Ensemble eine Bühne, um dem Klang aus dem Orchestergraben körperliche Energien gegenüberzustellen. Bei Dawson sind es viele Duette, bei Pastor eines, das länger dauert. Aber er findet nicht genügend abwechslungsreiche Phrasierungen, um den perlenden Wendungen und treibenden Rhythmen von Philip Glass etwas entgegenzusetzen. Man kann nicht stillstehen zu dieser Musik, wenn dadurch das Gefühl im Zuschauer wächst, das wäre zu viel Musik, zu viel schwer tänzerisch kaum einzuholende. Beide Stücke bilden die Klammer um das Hauptwerk des Abends, Alexei Radmanskis so kurze wie bewegende Malerchoreografie, die gestern Abend zum ersten Mal in Europa aufgeführt wurde. Der in New York lebende Choreograf hatte das Ballett Solitude, Einsamkeit, 2024 für das New York City Ballet geschaffen. Es geht auf eine Kriegsfotografie aus dem ukrainischen Kharkiv zurück, die 2022 weltweit veröffentlicht wurde. Auf ihr sieht man einen Vater, der um seinen kleinen Sohn trauert, den ein russischer Bombenangriff getötet hat. Er soll so untröstbar über den Verlust des Jungen, der gerade einmal 13 Jahre alt wurde, gewesen sein, dass er schier versteinerte. Stundenlang harrte er neben dem toten Kind auf den Knien aus. Mit diesem herzzerreißenden Bild beginnt Radmanskys erschütterndes Ballett. Und es geht weiter mit einem kleinen Ensemble aus 12 Tänzern, Männern und Frauen, die um den Trauernden herum agieren. Manche sind schwarz gekleidet und vielleicht Tote, vielleicht Engel oder Dämonen. Gutmeinende Hinwendungen zum Vater scheinen falsch. Das Leid, das ihn überschwemmt, hat ihn wo ganz anders hingetragen. Er wird von da nicht zurückkehren. Das ist es, was wir in der Mitte Europas mit ansehen.
Unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüster über die Premiere dreier Top-Choreografen am Het Nationale Theater in Amsterdam. Meister der Bewegung, so der Titel des Abends. Mehr körperliche als verbale Übergriffe, das ist das Ergebnis der neuen Zahlen, die Themis gerade vorgelegt hat. Themis ist die Beratungsstelle, an die sich Arbeitnehmende aus dem Kultur- und Medienbereich wenden können, wenn sie Opfer von sexuellen Übergriffen geworden sind. Themis wurde 2018 im Zuge der MeToo-Debatte geschaffen und nimmt anonym Beschwerden entgegen. Im vergangenen Jahr führten die Mitarbeitenden 600 Beratungsgespräche und hörten sehr viel häufiger von körperlichen Übergriffen. Die geschäftsführende Vorständin Maren Lansig habe ich gefragt, was in ihren Augen die Ursachen für die zunehmenden körperlichen Übergriffe sein könnten.
Ich glaube tatsächlich, dass sich das gesellschaftliche Klima vielleicht ein bisschen verändert hat. Also, dass wir momentan sehen, dass Frauenfeindlichkeit sowohl online wie halt auch offline enthemmter geworden ist. Das sieht man ja auch durch die BKA-Zahlen zu Sexualstraftaten. Die steigen ja auch gegen Frauen. Und das schlägt sich natürlich auch im Arbeitsalltag nieder. Und da sehen wir einen Grund vielleicht auch für den Anstieg. Und es kann auch sein, dass eben der Druck, der auf der Branche lastet, die Beschäftigungsverhältnisse, die werden schlechter, dass sich dadurch dann vielleicht das auch mehr in körperlichen Übergriffen entlädt. Das ist aber nur eine Vermutung.
Das wäre jetzt auch meine Vermutung, meine These gewesen. Das Geld im Kulturbereich wird knapper. Die Situation vieler, die dort arbeiten, ist ohnehin prekär. Also kann es da einen Zusammenhang geben mit den unsicheren Beschäftigungsverhältnissen und der Zunahme körperlicher Gewalt im Kultur- und Medienbereich?
Das könnte man annehmen tatsächlich, weil gerade die Strukturen der Kulturbranche, die ja getragen ist von kurzen Verträgen, hohen Abhängigkeiten, enger körperlicher Nähe an Sets oder bei Tanzensembles auf Tour und die sehr steilen Machthierarchien. Ne? Wer hier in der Branche Macht hat, der hat meist sehr viel Macht. Dass das auch eine Auswirkung hat. Der finanzielle Druck steigt und es muss sich irgendwo entladen und es entlädt sich dann einfach in körperlichen Übergriffen.
Und wie stellt es sich da im Arbeitsalltag, also wenn die Garderobiere bei Ihnen anruft und sagt, ich bin am Set körperlich oder verbal angegriffen worden vom Hauptdarsteller, wird dann am Ende des Tages der Hauptdarsteller entlassen oder die Garderobiere?
Meistens tatsächlich leider die Garderobiere, denn in dieser Branche ist es ja so, dass die Garderobiere zu den besonders vulnerablen Personengruppen zählt. Da zählen auch noch andere zu, wie zum Beispiel MaskenbildnerInnen, alle die, die sehr nah an den Körpern anderer arbeiten. SchauspielerInnen sind auch vulnerabel und es ist leider immer noch so, wenn sich die Garderobiere beispielsweise beschwert über den Übergriff, dann wird meist, wenn der Film schon angedreht ist oder auch die Bühnenproduktion schon gestartet ist, nicht der Hauptdarsteller ausgetauscht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern eben die Garderobiere. Das ist auch der Grund dafür, warum eben so viele in dieser Branche schweigen und das dann runterschlucken, weil sie natürlich dann wissen, es ist eh prekär, die Jobs, die liegen nicht auf der Straße momentan und deswegen sagen wir besser nichts. Man muss es einfach so klar sagen, in dieser Branche wird das Schweigen belohnt und das Sprechen, das ist immer noch verpönt.
In diesem Jahr, da sorgte ja der Fall der Schauspielerin und Moderatorin Colleen Fernandes für ziemlich viel Aufsehen. Sie wirft ihrem Ex-Mann Christian Ulmen unter anderem häusliche und digitale Gewalt vor. Hat das dazu geführt, dass mehr sprechen, sich mehr Menschen bei Themis melden? Also merken Sie so etwas in Ihrer Arbeit, wenn so prominente Fälle aufs Tablett kommen?
Ja, sehr deutlich tatsächlich. Immer wenn ein Fall öffentlich wird, steigen unsere Beratungszahlen signifikant. Das haben wir jetzt auch bei dem Fall von Colleen Fernandes gemerkt. Wir merken, dass öffentlich bekannte Fälle anderen Betroffenen viel Mut zu sprechen und das Gefühl geben, ich bin nicht allein, ich kann auch darüber reden. Denn es ist grundsätzlich so, dass Betroffene nicht am Tag nach der Tat, nach dem Übergriff, eine Beratungsstelle aufsuchen, sondern sie brauchen meistens lange, bis sie sich melden. Manchmal sogar Monate, manchmal dauert es sogar Jahre, bis sie dann bei uns anrufen. Und es ist aber gut, wenn Personen auch in die Öffentlichkeit gehen und sprechen. Das empowert ganz viele andere Betroffene.
Maren Lansegen, Vorständin der Beratungsstelle Themis, bei der Menschen aus dem Bereich Kultur und Medien sexuelle Übergriffe melden können. Und wir haben über die aktuellen Zahlen gesprochen. Eine schier unfassbare Anzahl sexueller Übergriffe wird dem inzwischen verstorbenen Finanzmogul Jeffrey Epstein vorgeworfen. Nur ein Bruchteil seiner Verbrechen ist aufgeklärt, seine Hintermänner und Frauen längst nicht alle bekannt. Die Verstrickungen, die reichen in alle gesellschaftlichen Kreise hinein. Auch in die Kultur. So taucht Regisseur Woody Allen in den Akten genauso auf wie Rolling Stones Sänger Mick Jagger. 35 Millionen Akten sind voll mit Epstein und seinen Verbrechen. Diese Akten sind nun Teil einer politischen Kunstaktion, die derzeit in Washington zu sehen ist. Und für uns hat Jasper Barenberg sie angesehen.
The Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room steht draußen an der gläsernen Fassade unweit des Justizministeriums von Washington D.C. Und wer sich online ein Zeitfenster gebucht hat und nach einem Sicherheitscheck diesen Lesesaal der besonderen Art betritt, der trifft mit etwas Glück auf David Garrett, einen der Macher der Ausstellung, teils Installation, teils Archiv.
How do you really know what 3.5 million files looks like? How do you know what 1,400 victims look like?
Wie soll man wirklich begreifen, wie man sich 3,5 Millionen Akten vorstellen muss oder 1,400 Opfer? Diesen hohen, aber eben abstrakten Zahlen Kontext zu geben, das war der eine Gedanke des Unternehmers aus Michigan. Der andere, wie lässt sich im Zeitalter allgegenwärtiger Mobiltelefone verhindern, dass alles ineinander verschwimmt, das Katzenvideo, der Geburtstag der Tante und eines der schlimmsten Verbrechen der Geschichte. Also haben Garrett und Mitstreiter Geld bereitgestellt, Spenden eingesammelt und einen Raum geschaffen, in dem man das Telefon aus der Hand legen soll, um das Gewicht der Beweise und die Last der Opfer erfahrbar zu machen. Das unglaubliche Verbrechen und seine unglaubliche Vertuschung.
You can really spend time with the full weight of the evidence. The full weight of the survivors, and you get real context into this unbelievable crime and also unbelievable cover-up.
Die Wahrheit lässt sich kaum leugnen, wenn man sie vor Augen hat. Nach diesem Prinzip setzen die Organisatoren in der US-Hauptstadt fort, was sie im letzten Monat schon in New York begonnen haben. 4.437 dicke Folianten waren nötig, um die Millionen gedruckter Epstein-Akten aufzunehmen. Durchnummeriert füllen sie große Bücherregale entlang der Wände des Ausstellungsraums. Besucher können in die Bände hineinsehen, allerdings nur unter Aufsicht, zum Schutz der darin auch ungeschwärzt genannten Opfer, wie David Garrett erklärt.
So I'm not a lawyer and I'm not a victim or a survivor, but I'm a father of daughters.
Ich bin selbst kein Jurist, ich bin kein Opfer, aber ich bin ein Vater. Für meine Töchter will ich eine funktionierende Demokratie, einen Rechtsstaat, Sicherheit. Aber solange wir keinen Weg finden, die Täter dieser Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, können wir für unsere Töchter und Enkeltöchter diese Sicherheit nicht gewährleisten.
We can't figure out a way to hold the perpetrators of these crimes accountable. That takes away from our ability to provide a functioning democracy and a safe environment for our daughters and granddaughters.
Ergänzt wird die Präsentation von einer Wand, die entlang einer Zeitleiste das enge Verhältnis zwischen Jeffrey Epstein und Donald Trump dokumentiert. Und wer über eine große Freitreppe ins obere Stockwerk gelangt, der findet dort eine Ansammlung von 1400 elektrischen Kerzen im Gedenken an die Opfer von Epsteins Netzwerk. Deren Geschichten zu bezeugen und die Beweise der Verbrechen, das empfinde sie als ihre Pflicht als Bürgerin der USA. So erzählt es eine Besucherin, weil die Regierung all das eben nicht tue.
I feel like it is my responsibility as a citizen to witness the evidence and the stories of the victims, because our government is not doing so.
The powerful, corruptly covering up the crime and using the power of the federal government to protect their friends, themselves and their friends.
Die Regierung nutzt ihre Macht, um Verbrechen zu vertuschen und sich selbst und die eigenen Freunde zu schützen. Auch darum geht es für David Garrett im Fall Epstein. Für seine Ausstellung und seinen Lesesaal hat er schon Anfragen aus Texas, aus Iowa, aus Florida und aus North Carolina bekommen.
Die ausgedruckten Epstein-Akten als Teil einer politischen Kunstaktion im Beitrag unseres Korrespondenten Jasper Barenberg. Bleiben die Kulturmeldungen heute mit Henning Hubert und sie beginnen mit dem Tod des Soziologen Jean Ziegler.
Er galt als Stachel im Fleisch der reichen Schweiz. Im vergangenen Jahr konnte der Soziologe Jean Ziegler noch ein Sachbuch mit seinen antikapitalistischen Überzeugungen veröffentlichen. Trotz alledem, warum ich die Hoffnung auf eine bessere Welt nicht aufgebe. Der Bertelsmann Verlag nannte es Zieglers Vermächtnis. Jetzt ist er im Alter von 92 Jahren gestorben. Die Neue Zürcher Zeitung attestierte ihm eine verzweifelte, oft schrille Suche nach Hoffnung in der für ihn kannibalischen Weltordnung des Kapitalismus. Ziegler konnte zornig werden über den Rassismus, die Ausbeutung des afrikanischen Kontinents, den Hunger und die Profitgier verlogener Herrschaftsschichten. Die einen lehnten seine Verklärung Kubas oder zeitweilig sogar von Pol Pot und Gaddafi ab. Für die anderen war Ziegler wichtiger Fürsprecher der Entmachteten, etwa als UN-Berater. Im Deutschlandfunk Kultur klagte er 2019 Nahrungsmittelspekulanten an.
Grundnahrungsmittel sind Reis, Getreide und Mais, die decken 75% des Welternährungsbedarfs ab und die sind Objekt von Börsenspekulationen. Wenn der Reispreis explodiert, dann sterben noch mehr Kinder. Und diese Spekulation, die tötet. Und die muss mit allen Mitteln gestoppt werden. Es ist uns noch nicht gelungen bis heute. Diese Spekulanten, die sind schuld am Sterben, an dem Hunger und an den steigenden Nahrungsmittelpreisen.
Der jetzt verstorbene Genfer Soziologie-Professor Jean Ziegler. Lange Jahre war er auch schweizerischer Nationalrat für die Sozialdemokraten. Die Münchner Staatsoper bekommt einen neuen Generalmusikdirektor. Der Tscheche Petr Popelka wird im Jahr 2029 den Taktstock von Wladimir Jurowski übernehmen. Das hat Bayerns Kunstminister Blume am Nachmittag bekannt gegeben. Popelka war schon Chef des norwegischen Rundfunksinfonieorchesters und ist es beim Prager Radiosinfonieorchester und den Wiener Symphonikern. Jurowskis Münchner Vertrag war auf seinen Wunsch bis 2029 hin verlängert worden. Petr Popelka ist nicht nur Dirigent, sondern war auch 10 Jahre lang Kontrabassist in der Staatskapelle Dresden und er ist außerdem Komponist. Vor 5 Jahren sprach er im Deutschlandfunk Kultur über die Verteilung seiner Talente.
Ich kam zum Dirigieren, also ich habe angefangen zu dirigieren, weil ich eben Komponist bin, weil ich einfach so viele Partituren studiert habe und immer wieder. Und dann war das irgendwie ein kleiner Schritt irgendwie schon dazu, die Interesse oder die Ambition zu haben, sozusagen die Stücke dann selber zu dirigieren. Genau. Ja, aber ich habe Dirigieren einfach nie so richtig sozusagen studiert an der Universität oder so. Ich habe einfach dann ein paar Masterkursen gemacht oder so und dann kamen so die ersten Einladungen von den Orchestern und dann ging das dann ziemlich schnell.
Bereits in diesem Juli wird Petr Popelka in München als Gast Dvořáks Oper Rusalka dirigieren. In Koblenz hat das Theater sein altehrwürdiges großes Haus am Deinhardtplatz wegen Generalsanierung 2024 verlassen und spielt eine Seilbahnfahrt über den Rhein entfernt im Ausweichquartier Theaterzelt auf dem Plateau der Festung Ehrenbreitstein. Dort bleibt das Theater Koblenz laut Mitteilung von heute länger als geplant, bis Februar kommenden Jahres. Gründe für die erneute Verlängerung der Sanierungsphase sind festgestellte erhebliche Schäden an der historischen Bausubstanz und zeitweiliger Bauarbeitermangel. Kostenpunkt für die dann 2,5 Jahre dauernde Sanierung für die Stadt Koblenz 45,5 Millionen statt bisher veranschlagte 40 Millionen Euro.
Und das waren die Kulturmeldungen mit Henning Hubert und das war auch schon Kultur heute. Am Mikrofon der Sendung Susanne Durwig. Danke fürs Zuhören.